So, guten Abend. Dann wollen wir mal starten. Es geht heute erstmal ein bisschen mit der Theorie noch weiter. Also ich möchte die Folien, die Sie schon letztes Mal hatten, zum Thema Prozessor und Threads, die möchte ich noch zu Ende bearbeiten. Dann habe ich ein Aufgabenblatt für Sie. Das haben Sie vielleicht schon entdeckt. Der Raum hat irgendwie einen komischen Hall, ne? Ich habe das Gefühl, ich höre mich mit Echo. Ich denke, dass Sie so vielleicht ein Stündchen oder so etwas mehr, vielleicht müssen wir dann schauen, wie lange Sie brauchen, an diesen Aufgaben basteln können. Ich bin natürlich auch da in der Zeit und schaue, was Sie so machen, ob Sie vorankommen damit. Und danach steigen wir eventuell, wenn es von der Zeit passt, noch in das nächste Thema ein und werden dann über Interrupts sprechen. Ja, aber erstmal machen wir weiter mit den Prozessen und Threads. Da sind wir ja auf dieser oder auf der nächsten Folie zuletzt gewesen. Ich hatte angefangen, Ihnen was zu erzählen über den Unterschied zwischen User-Level, Kernel-Level-Threads. Und ich glaube, dass wir eine Folie weiter schon waren, aber weil wir mittendrin da unterbrochen worden sind, machen wir einfach an der Stelle weiter und wiederholen diesen Teil nochmal. Also der wesentliche Punkt bei der Frage, ob man jetzt User-Level oder Kernel-Level-Threads hat, ist praktisch die Fragestellung, wer weiß eigentlich, dass es Threads gibt? Ja, also wem ist dieses Konzept bekannt und wer kümmert sich entsprechend auch darum, dass es sowas wie einen Thread-Wechsel gibt? Also dass ein Thread mal unterbrochen wird und ein anderer weiterrechnen kann innerhalb von einem Prozess. Und wenn wir uns User-Level-Threads angucken, irgendwie ist das hier rechts abgeschnitten. Ich guck mal. Das ist jetzt blöd, das ist die 55. Ich guck mal eben, ob ich die Einstellung hier ändern kann, dass man es doch sieht. Ja, also ich habe hier stehen, dass wir bis zur 56 gekommen sind. Und die 57, da hatte ich wahrscheinlich weitergeschaltet und dann aufgehört. Aber ich denke mal, es schadet nicht, wenn ich das nochmal kurz wiederhole. Ich spiele noch eben kurz weiter mit der Auflösung rum. Aber jetzt ist alles drauf. Jetzt ist zwar die Auflösung schlechter, aber dafür kann man alles sehen. Ja. Also ich mache es dann etwas kürzer, wenn Sie sich da teilweise noch dran erinnern. Bei den User-Level-Threads ist eben der Punkt, das Betriebssystem weiß gar nicht, dass es Threads gibt. Ja, aus Sicht vom System haben Sie einfach eine Reihe von Prozessen, die halt laufen. Und wenn es jetzt der Fall ist, dass halt so ein Prozess noch in Threads unterteilt ist, dann ist das eine Geschichte, die komplett im User-Space abläuft. Ja, das heißt, das ist innerhalb von diesem Prozess einfach eine hinzugebundene Bibliothek, die sich halt irgendwie darum kümmert, dass man mehrere Threads haben kann und zwischen denen hin und her wechselt und das ganze Thread-Management macht. Ja, das heißt also, wenn es dazu kommt, dass in einem solchen Prozess zum Beispiel ein Thread unterbrochen werden soll oder sowas, das Betriebssystem sieht es gar nicht. Das sagt einfach, ja, mein Prozess rechnet hier vor sich hin und macht irgendwas und kriegt davon nichts mit. Ja, das ist das eine Konzept. Und eine Konsequenz daraus ist, wenn wir hier das Problem haben, dass ein so ein Thread unterbrochen wird, dadurch, dass er eine I/O-Operation anstößt, dann kann nicht einer der anderen Threads weitermachen, ja, sondern es ist dieser ganze Prozess unterbrochen, weil eben das Betriebssystem keine Möglichkeit hat, da irgendwie drauf einzugehen. Bei den Kernel-Level-Threads ist es anders. Da ist die Verwaltung der Threads Aufgabe des Betriebssystems und das System weiß eben einfach, es gibt diese Threads, es hat also die Verwaltungsstrukturen, die dafür nötig sind und kümmert sich selber darum, dass neue Threads drankommen. Das heißt also, diese I/O-Problematik, die haben wir hier nicht. Wenn hier zum Beispiel dieser Thread sagt, ich mache jetzt eine I/O-Anfrage und wird blockiert, dann kann das Betriebssystem hingehen und sagen, okay, dann kommt jetzt einer von den anderen Threads dran. Es kann natürlich genauso einen ganz anderen Prozess aktivieren, der mit diesem Prozess gar nichts zu tun hat, aber wenn es sagt, wir bleiben innerhalb von diesem Prozess, dann kann es einen anderen Thread aktivieren. Also das ist der wesentliche Unterschied eigentlich. Und was wir aber hier jetzt als Nachteil haben, ist, dass das Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Threads im Prinzip fast genauso teuer ist, wie das Hin- und Herschalten zwischen mehreren Prozessen. Ja, und einer der Gründe, weswegen man Threads, anstelle von mehreren Prozessen verwendet, ist, dass man eigentlich diese Umschaltkosten irgendwie ein bisschen verkleinern will. Ja, dass man einfach schnellere Wechsel zwischen den Threads haben will. Und deswegen ist ein reines Kernel-Thread-Modell immer noch nicht das Optimum. Ja, und was man jetzt als Synthese aus diesen beiden Ideen macht, ist, dass man hingeht und sagt, man nimmt ein gemischtes Modell, wo es sowohl User-Level als auch Kernel-Level-Threads gibt. Und aus Sicht der Anwendung, ja, die Anwendung selber, wenn Sie die als Entwickler jetzt programmieren, dann arbeiten Sie nur mit den User-Level-Threads. Also für den Programmierer ist dieses Modell zunächst mal dasselbe wie das Modell, wo es nur User-Level-Threads gibt. Ja, aber der Unterschied ist, dass in diesem Modell die Thread-Bibliothek in der Lage ist, Kernel-Level-Threads zu erzeugen, die zu einem Prozess gehören, und sie kann praktisch hingehen und die verschiedenen User-Level-Threads irgendwie clever auf die Ebene hier unten, auf die Kernel-Level-Threads verteilen. Und wenn Sie das geschickt machen, dann können Sie das in einer Variante hinkriegen, dass Sie alle User-Level-Threads, die irgendwas mit I.O. machen wollen, dass Sie die zum Beispiel bündeln und einem Kernel-Level-Thread zuordnen. Ja, das heißt, wann immer Sie eine I.O.-Operation anstoßen in diesem Programm, wird es immer auf dem, ich sag mal, I.O.-Thread auf Kernel-Ebene auflaufen und der wird dann blockiert. Aber es gibt hier ja noch einen weiteren Kernel-Level-Thread und der kann weiterarbeiten. Ja. Wenn Sie das so machen wollen, dann muss natürlich diese Thread-Bibliothek irgendwie über etwas mehr Intelligenz verfügen als in einem einfacheren Modell. Und tatsächlich ist diese beliebige Zuordnung, dass man jetzt sagt, man hat irgendwie N User-Level-Threads und dann hier unten vielleicht eine Anzahl von K Kernel-Level-Threads und dann wird es irgendwie zugeordnet, das macht man eigentlich relativ selten. Die Standardmodelle, wenn Sie jetzt unter Linux sowas machen, zum Beispiel sehen so aus, dass sie oben und unten die gleiche Anzahl an Threads haben, ja, und die einfach direkt aneinander zuordnen. Damit geht dann wieder der Vorteil verloren, dass sie beim Umschalten zwischen mehreren User-Level-Threads, dass sie nicht den Kernel bemühen müssen, weil tatsächlich ja sie auch die Kernel-Level-Threads umschalten. Ja, aber denkbar ist eben dieses Modell, dass man es etwas cleverer macht und zum Beispiel hier oben deutlich mehr User-Level-Threads hat, als man hier unten Kernel-Level-Threads hat. Also nicht in einem System, was jetzt irgendwie wirklich im Einsatz ist. Also es gibt haufenweise experimentelle Betriebssysteme, die einfach im Rahmen der Forschung irgendwie entstehen, wo Leute was ausprobieren, und da gibt es das. Ja, also es ist nicht so, dass das jetzt ein reines Gedankengebäude wäre, es haben schon Leute gemacht. Wenn Sie danach googeln, das sind dann so M on N Threads, also M-on-N, ja, also M auf N verteilen, darunter müsste man das finden können, und aber es taucht halt nicht in irgendeinem System auf, was wirklich benutzt wird. Ja. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, es könnte sein, dass jemand auch so eine Implementierung für Linux gemacht hat, das spricht vom Prinzip nichts dagegen. Nur wenn die halt nicht kompatibel zum Standardmodell ist, dann können Sie damit relativ wenig anfangen, weil Sie Ihre fertige Software nicht damit übersetzen können. Ja, also wenn die Bibliotheksfunktionen, die in so einer Implementierung bereitgestellt werden, wenn die nicht genau dem POSIX-Modell entsprechen, dann müssten Sie praktisch jede Anwendung neu schreiben, also einfach anpassen, die ganzen Stellen, wo es um Thread-Erzeugung geht. Weil ich sag mal, wenn man hier ein etwas intelligenteres Modell hat, dann wird man beim Erzeugen von so einem Thread, wird man zum Beispiel irgendwie die Informationen angeben wollen, ich will, dass das Zeug auf dem ersten Kernel-Level-Thread läuft und da bleibt. Ja? Und bei einem anderen Thread sagen sie, ich will, dass das auf dem zweiten Kernel-Level-Thread läuft. Und sowas ist im POSIX-Modell nicht vorgesehen. Das heißt, wenn Sie das also irgendwie einbauen wollen in eine Implementierung, dann werden Sie zwangsläufig inkompatibel zu den Standards und können damit dann zwar eigene Spielereien machen, ja, und im Prinzip wahrscheinlich auch Software verteilen, die dann auf jedem Linux-System läuft, wenn sie einfach ihre Bibliothek mitliefern, aber es wird sich nicht durchsetzen. Weil der große Vorteil von Standards ist halt, dass man ganz viele Plattformen auf einmal erreicht. Also wenn Sie nach dem POSIX-Modell irgendwas programmieren, dann läuft das nicht nur auf jedem Linux-System, sondern auch auf den ganzen anderen Unixen, also BSDs und so weiter. Auf dem Mac kann man es dann auch laufen lassen. Das macht das Leben einfach leichter, wenn man irgendwie portabel sein will. Okay, ja, hier ist einfach nochmal, da sage ich jetzt nichts mehr zu, das ist einfach nur nochmal eine Übersichtsfolie, damit Sie alle drei Varianten nochmal auf einen Blick haben. Wenn man sich so Sachen optisch einprägen will, ist es manchmal ganz hilfreich, so eine direkte Gegenüberstellung zu haben. Ja, Sie sehen einfach, hier gibt es eben die beiden Bereiche User-Level und Kernel-Level und hinten sehen Sie das gemischte Modell, wo eben alles vorhanden ist. Gut, dann sprechen wir kurz über Zustände von Threads. Na, wir hatten dieses Bild schon mal gesehen bei den Prozessen. Da hatte ich Ihnen gesagt, das ist praktisch die Minimaldarstellung. Wenn Sie ein beliebiges Betriebssystem nehmen, das eine Prozessverwaltung hat, also das Multitasking kann, dann werden Sie immer mindestens für Prozesse diese drei Zustände haben und auch mit genau diesen Übergängen zwischen den drei Standardzuständen. Und darüber hinaus kann es natürlich diverse weitere Zustände geben. Das hängt dann davon ab, was Ihr Betriebssystem eben so kann. Ja. Und bei den Threads ist es jetzt so, wenn Sie das, so einen Prozess zerlegen in mehrere Threads, wo hin und her gewechselt werden kann, dann haben Sie dann natürlich auch Zustände. Und das sind dieselben. Ja. Sie haben also dieselben Zustände im Thread-Modell wie im Prozessmodell. Und der interessante Punkt ist hier, dass es in der Regel bei diesen drei Zuständen auch bleibt. Ja, also da kommen nicht noch welche dazu, wie in dem Prozessmodell, sondern es bleibt einfach bei diesen drei Standardzuständen, weil viele von den übrigen Zuständen einfach nicht sinnvoll sind. Ja, was haben wir für andere Zustände? Hier sind ein paar Beispiele angegeben. Also suspendiert. Da hatte ich Ihnen, glaube ich, erzählt, in einigen Betriebssystemen ist es halt möglich, dass man einem Prozess sagen kann, jetzt halt mal für eine Weile an. Ja, also dann kriegt er so ein Suspend-Signal geschickt und das bedeutet einfach, er wird nicht weiterarbeiten. Das ist sowas Ähnliches wie blockiert, ja, nur dass der Prozess das nicht selber verursacht hat, sondern das ist ein Ereignis, was praktisch von außen auf ihn einwirkt. Ja, irgendjemand hat entschieden, der Prozess soll nicht mehr laufen. Und irgendwann kommt dann vielleicht das Signal, dass er jetzt doch weiterlaufen soll. Also dann hat man so einen zusätzlichen Suspense-Zustand. Es hat aber keinen Sinn, diesen Zustand auch auf den Thread anzuwenden. Denn wenn Sie jetzt als Anwender, ja, als Benutzer praktisch das Programm sehen, dann können Sie zwar sagen, ich will, dass das Programm anhält, aber es ist ja in der Regel nicht sinnvoll zu sagen, ich will, dass einer von den Threads in dem Programm anhält. Denn Sie können von außen gar nicht sehen, was welcher Thread macht. Ja, Sie starten einen Prozess und der erzeugt vielleicht 5, 6 Threads, in denen er irgendwas tut. Die haben alle den Namen des Prozesses, die haben alle dieselbe Prozess-ID und unterscheiden sich wohl in einer Thread-ID, aber von außen können Sie nicht sehen, welcher das ist. Und deswegen ist es nicht vernünftig, einen einzelnen Thread anzuhalten, unter anderem, weil wahrscheinlich dann auch ja, der gesamte Kontrollfluss in dem Programm zusammenbrechen würde. Ja?
Das Scheduling von den Threads, wird das dann von wem wird das
übernommen? Ja, das kommt darauf an, ob Sie User-Level-Threads oder Kernel-Level-Threads haben.
Also wenn, genau, User-Level-Threads haben wir gesagt, das macht die Applikation mit der
genau.
Threadlib und ja.
Beim Kernel.
Da ist es dann halt ganz normal auch der Scheduler, der sich um die Prozesse kümmert.
Genau.
Hat der dann nochmal irgendwie, wie unterscheidet der, ob jetzt, also wie ist der dann nochmal, er weiß, okay, ich habe hier einen Prozess, der hat den und den und den Thread am Laufen und unterscheidet da dann von selber zu sagen, okay, gut, der Prozess hat jetzt den Thread, deswegen nehme ich den.
Ja, das kann man auf verschiedene Weisen machen. Also es geht beides. Ja, man stellt sich, das werden wir später beim Scheduling sehen, man stellt sich oft so Fairness-Fragen, dass man sagt, wenn man 4 Programme laufen hat oder so, dann sollen die ungefähr gleich viel Rechenzeit bekommen. Die Frage ist jetzt, wenn Sie eins von diesen Programmen nehmen und das als Multithreaded-Anwendung machen und das bläht sich auf und macht jetzt 10 Threads auf. Ja, dann haben Sie also 3 einfache Prozesse ohne Threads und einen Prozess, der aus 10 Threads besteht. Wenn Sie das jetzt einfach zusammen addieren, dann haben Sie diese 10 plus 3 wären 13 Dinger und dann könnten Sie sagen, ich mache eine Aufteilung immer ein 13. der Rechenzeit praktisch. Das wäre eine Variante von einem Verständnis von Fairness. Sie können aber genauso sagen, nö, diese Aufteilung in 10 Threads interessiert mich nicht. Ich sage, es gibt 4 Prozesse und die kriegen jeweils ein Viertel der Rechenzeit. Und innerhalb von diesem Prozess, der aus 10 Threads besteht, wird dieses Viertel dann eben nochmal gezehntelt. Und dann kriegt jeder von den Threads praktisch nur ein 40. Der Rechenzeit. Ja? Und auch da kann man begründen, dass das eine Form von Fairness ist. Weil aus der Sicht von einem Entwickler, wenn ich sage, ich weiß, ich laufe auf einem, also meine Software läuft später auf einem System, wo viel andere Prozesse, viel andere Programme noch laufen, dann könnte man ja sagen, damit ich dann möglichst viel Rechenzeit kriege, teile ich jetzt meinen Prozess in 100 Threads auf, dann habe ich gute Chancen, also das System komplett auszulasten. Ja? Und also deswegen, das ist schwer zu sagen und das kann jedes Betriebssystem so handeln, wie es will. Wir werden auch sehen, ja, wir werden es nicht ausführlich sehen, aber ich werde kurz was dazu sagen, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, wie die Betriebssysteme die Prozesse und die enthaltenen Threads verwalten. Also bei Linux ist es zum Beispiel so, dass in dieser Prozesstabelle oder so, da sind die Threads wie Prozesse eingetragen. Ja, die haben denselben Task-Control-Block, nennen die das dann nicht Prozess oder Thread-Control-Block, sondern Task-Control-Block, wie ein Prozess. Ja, und damit ist nahegelegt, dass hier die Threads als gleichwertig mit einem einfachen Prozess behandelt werden. Während es andere Betriebssysteme gibt, ich glaube Solaris macht das zum Beispiel so, wo nur die Prozesse in der Prozessliste stehen und wenn die Multithreaded sind, dann gibt es praktisch aus so einem Prozesseintrag noch einen Zeiger raus, der dann auf eine andere Art von Datenstruktur zeigt, wo sich dann die Threads finden, die dazu gehören. Ja. Okay, also Suspended ist nicht sinnvoll. Bei Swapped, ja, Swapped hatte ich ja gesagt, das ist ein Zustand, den es nur bei älteren Betriebssystemen gibt, die eine altmodische Speicherverwaltung verwenden. Swapped bedeutet, dass praktisch der gesamte Prozess, also alles, was er an Speicher verwendet, am Stück auf Platte ausgelagert wird. Ja, was meinen Sie, warum ist es nicht sinnvoll, sowas wie Swapped auf Threads zu übertragen als Zustand? Ja gut, mit demselben Grund würde man dann auch Prozesse nicht swappen wollen. Wenn wir jetzt annehmen, wir haben ein Betriebssystem, das macht halt noch Swapping, warum auch immer, es kann nicht jetzt anderes. Was meinen Sie?
Ich glaube, da würde sich jetzt mal selbst wegschreiben. Also ich würde quasi mein Thread hier laufen, ich bin am Ursprung von meinem Prozess. Oder? Sehe ich richtig, oder? Ja, also das Thread ist ja der Ursprung meiner Prozess. Ja. Wenn ich quasi mich jetzt swappe, dann steige ich doch.
Ja, zerstören nicht, also swappen heißt ja, es wird der Speicher praktisch weggenommen.
Ne? Ja, aber ich mache mich dann selber langsamer.
Ja, so. Ja, aber das ist noch nicht der Kern. Überlegen Sie mal, was das, so ein Zustand hat ja auch die Funktion einer Diskriminierung, also einer Unterscheidung. Ja? Das, also der eine, wenn wir jetzt bei Prozessen sind, der eine Prozess ist halt geswappt, ja? Der ist gerade nicht da und andere Prozesse sind nicht geswappt, die sind bereit oder blockiert oder was auch immer. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, dass Sie einen Prozess haben, der aus mehreren Threads besteht und einer davon ist geswappt von diesen Threads, wie geht's denn den anderen Threads? Ja, aber was heißt das denn, wenn also nicht darauf zugreifen? Wie sieht es denn mit dem Speicher aus? Haben die Threads denn eigenen Speicher oder was machen die mit dem Speicher? Ja, aber geswappt heißt, der komplette Speicher ist weg. Ja? Also wenn ich einen Thread nehme und dessen Speicher komplett wegnehme, was ist dann... Die haben auch keinen mehr, die sind dann automatisch auch geswappt. Ja? Das heißt, ein Prozess, der aus mehreren Threads besteht, da können Sie natürlich immer noch den Prozess in den Zustand swapped bewegen. Das bedeutet dann für alle Threads, dass die auch weg sind. Ja? Aber die wechseln deswegen nicht extra in einen Zustand swapped oder sowas. Ja? Man muss unterscheiden, aus Sicht der Thread-Verwaltung oder aus Sicht des Prozesses, was da passiert. Wenn wir also zum Beispiel User-Level-Threads betrachten, dann könnte es sein, dass der Prozess weggeswappt wird und die Threads sind aber alle noch im Zustand bereit oder laufend oder sowas. Ja, die kriegen das gar nicht mit. Die sind auf einer anderen Abstraktionsebene und denen wird zwar der Speicher weggezogen, aber es interessiert die nicht. Die werden halt unterbrochen, weil der ganze Prozess unterbrochen wird durch diese Swapping-Maßnahme. Und irgendwann kommt der Speicher wieder, ja, dann wird der ganze Prozess wieder auf bereit gesetzt und dann können auch die Threads weiterrechnen. Ja. Aber ein spezieller Zustand ausgelagert oder geswappt für Threads ergibt keinen Sinn, weil wenn einer von denen weg ist, dann sind sie alle weg. Ja, also im Sinne von, der Speicher ist halt nicht da. Ja, und so kann man die meisten Zustände praktisch abschreiben, wenn man sich verschiedene Prozesszustände noch anguckt und überlegt, kann man das auf Threads übertragen, dann wird das da nicht passieren. Gut, das ist der relativ kurze Theorieblock zu den Threads gewesen. Wir gucken uns dann jetzt ein paar Sachen zur Programmierpraxis unter Linux an. Und zwar fangen wir an damit, ich glaube, das haben wir schon gesehen, wie man neue Prozesse erzeugen kann, also in dem einfachen Modell, wo wir nur mit Prozessen und nicht mit Threads arbeiten. Und das sehen Sie eben hier, die zentrale Funktion, die man dafür braucht, ist Fork. Und wenn Sie Fork aufrufen, dann wird einfach eine identische Kopie von dem Prozess angelegt. Und dieser neue Prozess, der ist auch, was die Programmausführung angeht, also den Program Counter, der sagt, wo ist die nächste Adresse, wo die folgende Instruktion liegt, das ist auch identisch. Ja? Das heißt, wenn wir hier so ein einfaches Hauptprogramm haben, wo eben Fork aufgerufen wird, dann gibt es anschließend zwei von diesen Programmen in Form von zwei Prozessen im Speicher und die stehen beide an der Stelle, dass sie gerade den Fork ausgeführt haben. Und damit man jetzt erkennen kann, wer eigentlich wer ist, gibt es eben einen Rückgabewert in Fork und daran kann man ablesen, ob es sich um den Vater- oder um den Sohn-Prozess handelt. Ich überlege jetzt gerade, ob wir diese Fork-Geschichte schon mal hatten. Das hatten wir schon, ne? Ich sehe es zwar in meinen Folien nicht. Ja, und vom Prinzip ist es eben so, Sie müssen diesen Rückgabewert abfragen, um erkennen zu können, ob Sie der ursprüngliche Prozess sind, also der Vater in dieser Bedeutung, oder ob Sie der Sohnprozess sind, der gerade neu erzeugt wurde. Und dann macht man in der Regel halt eine Fallunterscheidung und die beiden Prozesse tun dann was Unterschiedliches. Und in den meisten Fällen verwendet man den Fork-Aufruf nur, um ein weiteres Programm zu starten. Das heißt, hier in diesem Fall, wo der Sohn praktisch dran ist, wird dann gar nicht groß in diesem Programm weitergearbeitet, sondern man geht direkt hin und ruft als nächstes ein Exec Systemaufruf auf und startet damit ein externes, anderes Programm. Ja, und das führt dazu, dass praktisch in dem Prozess, wo Exec ausgeführt wird, dass dort also das Programm von der Platte nachgeladen wird und im Hauptspeicher den Codebereich überschreibt, wo vorher noch der andere Prozess drin stand. Ja, ist das von der Logik her klar? Sie können Exec auch in einem normalen Programm verwenden, wenn Sie also kein Fork gemacht haben. Und das Ergebnis ist dasselbe, dass nämlich das laufende Programm überschrieben wird, einfach mit dem Programm, was Sie nachladen. Sie ändern dadurch nicht Ihre Prozess-ID, die bleibt erhalten dabei. Gesundheit. Ja? Das heißt, wenn wir dieses Programm hier nehmen, was eben mit Fork und mit Exec arbeitet, dann würde Folgendes passieren. Angenommen, das Programm hat die Prozess-ID 100, wenn es startet, ja, dann macht es direkt als erstes einen Fork. Durch den Fork wird eine identische Kopie erzeugt, die sich im Wesentlichen nur in der Prozess-ID unterscheidet. Wir haben also jetzt zwei Prozesse, die 100 und die 101. In beiden läuft dieses Programm und in beiden Prozessen sind wir gerade an der Stelle, dass der Fork zurückgekehrt ist. Jetzt machen die 100 und die 101 machen beide diese Fallunterscheidungen, testen also den PID Wert, der da in der Variable drin steht. Und in der 101 wird Pit gleich 0 erkannt und deswegen das Teil ausgeführt, was hier in der, im Ja-Fall steht von dieser Fallunterscheidung. Und dort wird dann exec aufgerufen und das heißt, dass dieses Programm im Prozess 101 ersetzt wird durch einen Editor-Prozess, ja, oder ein Editor-Programm. Das wird nachgeladen und es handelt sich dann immer noch um den Prozess mit der ID 101. Der hat auch immer noch die Eigenschaft, dass er der Sohn von der 100 ist, aber er ist eben nicht mehr dieses Programm. Ja, das war nur für einen kurzen Zeitpunkt und ist praktisch direkt überschrieben worden mit einem anderen Programm. Und so funktioniert das praktisch immer, wenn Sie in der Shell, also in so einer Linux- oder Unix-Shell ein anderes Programm starten. Das sieht immer so aus, es wird ein Sohnprozess erzeugt und darin wird dieses Kommando, das muss halt geguckt werden, wo liegt die Datei, die Sie da starten wollen. Ja, und dieses Binary, das wird dann halt nachgeladen und läuft dann in diesem Sohnprozess. Ja, und der ursprüngliche, der Vaterprozess, die Nummer 100, der läuft halt dann hier weiter in diesem Else-Fall und gibt dann noch irgendwas aus. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, wenn Sie hier hinter dem exec noch irgendwelche Befehle reinschreiben, also innerhalb von diesem then-Zweig praktisch in der if-then-else-Unterscheidung, das wird nie laufen. Ja, das ist also ein beliebter Fehler, dass man irgendwie hinter dem exec noch irgendwelche weiteren Befehle hat. Die können aber nie ausgeführt werden, weil in dem Moment, wo der exec erfolgreich war, ist das Programm ja komplett überschrieben worden. Ja, und deswegen wird alles, was hinter dem exec kommt, wird praktisch nie passieren. Es gibt eine Möglichkeit, dass doch was ausgeführt wird. Was könnte das sein? Dass hinter, also Befehle, die direkt hinter dem exec stehen, doch ausgeführt werden? Was meinen Sie? Wenn ich einen exec mache und dahinter noch einen Befehl habe und ich kriege es irgendwie hin, dass der doch ausgeführt wird, was muss dann passiert sein?
Naja, dass das Programm, das durch exec gestartet wurde, beendet wurde und er dann wieder da zurückkriegt, oder?
Nee, wenn das hier gestartet wird und dann irgendwann beendet wird, dann endet der Prozess. Ja, das ist kein, das ist nicht so was wie ein Sprung in eine Subroutine, aus der Sie nochmal zurückkehren können. Also wenn das wirklich den Editor startet dann, und der Editor läuft, dann kommen Sie da nicht mehr rein. Was meinen Sie?
Binary kann nicht geladen werden.
Genau, wenn es einfach, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn der Pfad nicht stimmt oder wenn irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Speicher nicht ausreicht, um das Programm zu laden, ja, oder ich habe nicht das Recht, dieses Programm zu starten, weil es die Zugriffsrechte so gesetzt hat, dass ich das einfach nicht ausführen darf. Ja, dann schlägt dieser exec-Aufruf fehl und in dem Fall muss ich halt hier hinter, wenn ich damit rechne, dass sowas passiert, muss ich dahinter noch ein bisschen Code haben, wo ich prüfe, ob der fehlgeschlagen ist. Es funktioniert leider nicht so, dass ich einfach ich kann nicht dieses execl davon einen Rückgabewert irgendwie mir nehmen und da reingucken, ob das 0 oder nicht 0 ist oder sowas, so wie es bei fork ist, sondern ich muss was relativ Absurdes tun. Ich muss in der Header-Datei sagen, dass ich erno.h einbinden will, Error Number, und dann gibt es eine globale Variable, die erno heißt und die kann ich dann abfragen und wenn die nicht 0 ist, dann weiß ich, es ist was schiefgegangen. Beziehungsweise, wenn ich hier Code hinter dem exec überhaupt ausführen kann, dann weiß ich eh schon, es ist was schiefgegangen, weil der exec nicht geklappt hat. Und die erno-Variable gibt mir dann vielleicht einen Hinweis darauf, was genau das war. Ja? Und typischerweise wird man dann, wenn man das festgestellt hat, halt eine Fehlermeldung ausgeben und den Prozess auch beenden. Denn was soll man da noch groß machen? Ja, die Idee war ja, ein anderes externes Programm zu starten und wenn das nicht geklappt hat, dann ist dieser Prozess halt einfach nicht erfolgreich, der da laufen sollte. Okay, das ist das Unix-Modell und diese Kombination fork und exec, um weitere Programme zu starten, die ist praktisch in allen Unix-Systemen genauso. In anderen Betriebssystemwelten, wie etwa unter Windows, da läuft es ein bisschen anders. Da gibt es dieses Fork-Konzept nicht bei Windows zum Beispiel, also die Möglichkeit, einen Prozess identisch zu verdoppeln, ist dort einfach nicht vorgesehen. Dafür gibt es ein Kommando, sowas wie winexec. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, glaube ich, je nachdem, was für Bibliotheken man unter Windows verwendet, aber winexec ist eine Möglichkeit, mit der Sie einfach einen so einen Prozess erzeugen, in dem irgendein anderes Programm läuft. Ja, das heißt, dieses WinExec ist praktisch eine Kombination von Fork und Exec. Da steckt beides drin. Sie können es aber nicht irgendwie aufsplitten und es so handhaben wie in der Unix-Welt.
Aber man muss nicht diese ganzen Befehle, das Klausuren und andere Sachen, das ist so, wenn wir das immer bei Ihnen gehört haben, wissen, wie das funktioniert.
Also, es kann schon sein, dass Sie entweder ein Codebeispiel kriegen und dazu was erklären sollen. Also Sie müssen Beispielcode verstehen können. Das wird sich aber auch an dem orientieren, was wir in den Übungen machen. Also wir hatten ja jetzt noch keine praktischen Aufgaben. Ich werde nachher so ein Aufgabenblatt verteilen und dann kriegen Sie schon mal eine Idee, was das so für Aufgaben sind, die ich mir so ausdenke. Und dazu wird sicher gehören, dass Sie einfache C-Programme, die halt diese Methoden verwenden, dass Sie die verstehen können. Ich erwarte nicht, dass Sie in der Lage sind, from scratch ein C-Programm zu schreiben, ohne Rechner, was dann kompilieren würde, erfolgreich. Ja, wo also alle Argumente, ich meine, da hat jeder seine eigene Vorstellung, ich finde es Quatsch, aber ich sag mal, dieser exec-Aufruf hier zum Beispiel, da heißt exec-l, denn es gibt eine ganze Familie von, also die sogenannte exec-Familie, die alle mit exec anfangen und dann ein oder zwei Buchstaben noch dahinter haben. Und diese ein oder zwei Buchstaben sind ein Hinweis darauf, in welchem Format praktisch die Argumente auftauchen. Wenn Sie sich hier den exec-l angucken, der ist ganz gut lesbar, der fängt an mit dem Namen des Binaries, ja, dann kommt ein erstes Argument, was als Argument für dieses aufzurufende Programm praktisch angegeben wird, das ist ein Dateiname, und als letztes kommt ein Nullpointer. Der Nullpointer schließt die Liste der Argumente praktisch ab. Na, wenn wir also noch eine zweite Datei automatisch mit zum Editieren öffnen wollten, dann wäre jetzt hier dazwischen noch ein Argument, wo halt noch irgendwas drinsteht. Ja? Und das ist eben eine Variante, mit der man das machen kann. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass Sie sowas wie ein Array anlegen, wo die ganzen Argumente drinstehen, inklusive dem Namen des Programms, das nennt man auch nulltes Argument. Und dann übergeben Sie zum Beispiel nur einen Pointer auf den Anfang von diesem Array. Ja, und weil das eine andere Aufrufsyntax ist, heißt dann das exec auch anders. Das heißt dann execv oder sowas. Ich kenne die Dinger auch nicht auswendig. Ja, jetzt könnte man hingehen und sagen, es gibt, glaube ich, 6 oder 8 Stück von diesen execs. Jetzt könnte man sagen, bitte formulieren Sie den korrekten exec, um irgendwas zu tun. Ja, und da würde ich sagen, das ist Nonsens. Weil wenn Sie das in der Praxis machen wollen, dann würden Sie in die Manpage zu exec reingucken und da stehen die ganzen Varianten drunter, jeweils mit der Art der Argumente, die da benötigt werden, und dann greifen Sie sich halt den richtigen raus. Aber es verbessert nicht Ihr Verständnis, auswendig zu wissen, ob das jetzt execl oder execv oder execvp ist, ja, das bringt nichts. Also insofern, ich frage eigentlich nur Dinge ab, von denen ich denke, es ist vernünftig, die zu wissen. Sie müssen grundsätzlich wissen, dass exec das Kommando ist, das in einem Prozess ein anderes Programm nachlädt und das damit überschreibt. Und auch eben diese Eigenschaft, dass das ursprüngliche Programm, wo Sie den exec-Aufruf gemacht haben, dass das dann weg ist, ja? Dass das nicht mehr vorhanden ist und es eben keine Möglichkeit gibt, aus diesem nachgeladenen Programm, wenn das fertig ist, zurückzuspringen und dann hier hinter dem exec weiterzumachen. Weil das ist prinzipielles Verständnis, wie jetzt in dem Fall eben exec funktioniert, und genauso müssen Sie wissen, wie prinzipiell ein Fork funktioniert. Wenn Sie aber zum Beispiel durcheinander bringen, ja gut, das ist kein gutes Beispiel, die Frage, ob bei Fork die Null oder nicht die Null zurückgegeben wird, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil man da nämlich überlegen kann, warum kommen diese Parameter daraus? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich bei Fork da schon ausführlich was zu gesagt hatte. Wenn halt die 0 zurückkommt, dann weiß man, es ist der Sohnprozess. Und wenn eine andere Zahl zurückkommt, dann weiß man, es ist der Vaterprozess. Und diese Zahl, die man liest, das ist die Prozess-ID vom erzeugten Sohn. Und das ist sinnvoll, das so rum zu haben, weil als Vater kann ich 5 Sohnprozesse erzeugen und die haben alle unterschiedliche Prozess-IDs und die kriege ich jedes Mal im Fork zurück. Und dann kann ich zum Beispiel eine Liste anlegen und sagen, okay, ich habe die folgenden 5 Prozesse mit diesen Prozess-IDs erzeugt. Andersrum wäre es nicht sinnvoll. Man könnte das ja auch umdrehen und sagen, der Vater kriegt die 0 zurück und der Sohn zum Beispiel die Vater-Prozess-ID. Ja, das würde immer noch ausreichen, um unterscheiden zu können, bin ich Vater oder Sohn, wenn man es einfach andersrum machen würde. Aber der Vater hätte dann keine Möglichkeit mehr zu erkennen, in welcher Reihenfolge habe ich denn die Sohnprozesse gestartet.
Ja? Wobei das mit der PIPN etwas irreführend ist, weil Fork gibt ja eigentlich nur einen Return-Wert zurück, ob es erfolgreich war oder nicht. Also
nee.
0, damit bin ich erfolgreich ausgeführt worden.
Und nee, ist nicht richtig.
Laut ManPage schon?
Nee. Nee, Fork gibt nicht
ein successful, damit weiß ich, okay, ich habe einen Schalter erzeugt und damit laufe ich in diese Schleife rein.
Nee, im Vaterprozess ist der Rückgabewert von Fork die Prozess-ID des Sohns.
Ja. Ja, der Vater bleibt mit seiner Prozess-ID, aber der Sohn kriegt die 0, weil das Return letztendlich 0 ergeben hat. Also erfolgreich.
Der Sohn kriegt die 0. Wo sind wir jetzt?
Also das Kind wird auf 0 gesetzt.
Der Sohn kriegt die 0 und erkennt daran, dass er der Sohn ist.
Genau, weil der Fork die Ausführung von Fork erfolgreich war.
Ja, wenn die nicht erfolgreich ist, kommt was Negatives zurück.
Genau.
Ja, aber das sagt, das ist nicht so ein Beispiel von 0 heißt erfolgreich, alles andere ist Fehler. Ja, es ist negativ, also negativ ist Fehler. Wenn der Fork nicht funktioniert, dann entsteht kein zweiter Prozess. Dann haben wir nur einen Prozess, dann gibt es Vater und Sohn nicht zu unterscheiden. Und dieser eine Prozess erkennt am negativen Wert, dass der ganze Fork nicht geklappt hat. Wenn der Fork aber funktioniert, dann ist der Wert, der zurückgegeben wird, ein echter Hinweis. Dann sagt er mir nicht nur, es ist erfolgreich gewesen, sondern er sagt mir, erstens bin ich Vater oder Sohn. Und dem Vater sagt er außerdem noch, wer ist mein Sohn? Das ist viel mehr als dieses Standardverhalten. Es gibt ja ganz viele Funktionen, die so ein Verhalten haben, dass sie 0 zurückgeben, wenn es erfolgreich war und ansonsten halt irgendeine Fehlerkodierung. Ja? Wo man dann immer nur testet, dann macht man immer nur sowas wie if-Funktionsaufruf, dann speichert man das gar nicht in einer Variable, weil man sich gar nicht dafür interessiert. Man will nur wissen, ob es geklappt hat. Und wenn es nicht geklappt hat, macht man halt irgendwas, ja, um zu signalisieren, hier gab es einen Fehler oder so. Da gibt es haufenweise Funktionen, die so arbeiten. Aber Fork gehört nicht dazu. Fork kann zwar auch einen Fehlercode zurückgeben, wenn es nicht geklappt hat, aber der Rückgabewert im Erfolgsfall, und davon gehen wir jetzt also als Standardverhalten aus, weil es gibt nur ganz wenige Situationen, in denen Fork nicht funktioniert. Die sind relativ absurd. Ja, also wenn der Fork erfolgreich war als Standardverhalten, dann kriege ich halt da echte Informationen raus.
Ja. Wie war das nochmal mit der Prozess-ID-Liste von den Kindern, die der Parent zurückkriegt? Das habe ich jetzt
nicht ganz. Also jedes Mal, wenn ich Fork aufrufe und das jetzt aus Sicht vom Vater betrachte, kriege ich ja einen Wert zurück, der die Prozess-ID eines Sohnes ist. Und wenn ich 3 verschiedene Söhne erzeuge, dann habe ich praktisch 3 unterschiedliche Werte zurückbekommen. Die könnte ich mir in der Liste speichern. Ja, einfach ein Array von Longins oder sowas.
Und das ist dann pro Fork quasi, dass ich mir dann einfach die Prozess-ID von Kind irgendwo merke.
Ja, Sie müssen das nicht machen, aber Sie können das machen, weil Sie eben diesen Wert kriegen. Und damit haben Sie die Möglichkeit als Vater, der jetzt viele Prozesse erzeugt, dass sie einfach einen Überblick behalten und dass sie sagen, ich weiß, ich habe die folgenden 3 oder 5 oder 27 Prozesse erzeugt und dann auch nachhalten können, was ist mit denen. Ja, weil wir werden gleich auf der nächsten Folie werden wir gleich sehen, dass sie auch darauf warten können, dass so ein Kind-Prozess fertig wird, ja, mit dem Wait-Befehl. Genau, also wir waren ja eigentlich gerade bei der Fragestellung, was für Sachen würde ich in der Klausur fragen, was müssen Sie auswendig wissen oder sowas. Und ich wollte gerade ansetzen zu sagen, ob da jetzt Null oder nicht Null rauskommen, wenn Sie das durcheinander bringen, dass das nicht ganz so schlimm ist. In dem Fall ist es schon ein Beispiel, wo es wieder was mit Verständnis zu tun hat, weil wenn Sie das Konzept eben rumdrehen und sagen, ich gebe im Vaterprozess die Null zurück und im Sohn gebe ich die Vater-ID zurück, dann funktioniert das mit dem Fork nicht mehr so gut. Ja? Also dann fehlt Ihnen die Möglichkeit, eben sowas zu tun, wie eine Liste aller Kindprozesse zu verwalten. Weil Sie einfach nicht, Sie können zwar rausfinden, was habe ich für Kinder. Sie können durch die gesamte Prozessliste, durch den Prozessbaum praktisch gehen und da erkennen, was Ihre Kindprozesse sind. Aber Sie sehen nicht auf Anhieb, wann Sie welchen davon erzeugt haben. Ja, wenn Sie sich ganz genau die Prozesse angucken, dann sehen Sie vielleicht da auch sowas wie ein Timestamp, wann der Prozess gestartet ist. Und darüber können Sie die auch wieder in eine Reihenfolge bringen. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn Sie sagen, ich starte jetzt drei Prozesse, die sich um irgendwas Verwaltung kümmern. Ja, und dann legen Sie eine Liste irgendwas Verwaltung an, schreiben da die drei Prozess-IDs rein. Und dann sagen Sie, jetzt starte ich zwei Prozesse, die irgendwas ganz anderes machen und merken sich die auch separat. Und dann haben Sie einfach den Überblick, was machen meine Kindprozesse und können da gezielt mitarbeiten. Wenn Sie einfach nur praktisch vom System sich sagen lassen, was sind meine Kinder und kriegen eine Liste mit fünf Prozessen zurück, dann hätten Sie eine Menge Aufwand, um zu gucken, welcher ist denn für was zuständig.
Wobei es ja nicht zwangsläufig gesagt ist, bloß weil ich jetzt irgendwie hintereinander drei Kinder starte, dass dann mein erst erzeugtes Kind vor dem letzten überhaupt aufgerufen wird. Das ist dann ja wieder eine Sache vom Scheduler, der sagt, okay, gut, ja, ich habe jetzt hier drei Prozesse, die warten. Ich gebe jetzt aber nicht dem ersten, sondern meinetwegen dem letzten Prozess die erste Schedule.
Ja, also ich meine, wenn Sie wirklich Prozesse nacheinander starten, dass sich dann die Reihenfolge der Erstausführung umdrehen würde, das ist eher unwahrscheinlich. Es gibt natürlich Kriterien, nach denen Prozesse zurückgestellt werden können und sie nicht eine einfache Warteschlange immer nur haben, wo die sich immer wieder einreihen. Aber für einen Prozess, der noch nie gelaufen ist, also wenn Sie mehrere Prozesse direkt nacheinander starten, die alle noch nie dann gelaufen sind, dann würde ich davon ausgehen, dass die in allen Betriebssystemen in der Reihenfolge auch erstmals drankommen. Aber klar, Sie können sich darauf nicht verlassen. Das Datum der Prozesserstellung ist aber trotzdem das, wo Sie Fork gemacht haben. Ja, unabhängig davon, ob der schon gelaufen ist. Also wenn Sie einen Prozess mit Fork neu erzeugen und das dauert eine ganze Sekunde, bis er das erste Mal drankommt, dann ist trotzdem dieser Zeitpunkt vom Fork ist das Datum der Entstehung. Dann hat er halt schon eine Sekunde Wartezeit gehabt. Ja, weil in dem Moment, wo Sie Fork machen, wird praktisch ein neuer Prozesskontrollblock dafür angelegt. Und da steht einfach, also wenn Ihr Betriebssystem sowas überhaupt macht, ja, aber wenn es das macht, dann steht da eben der Zeitpunkt der Prozesserstellung drin. Okay. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, in diesem ganzen Vater-Sohn-Modell und so weiter, die Prozesse sind relativ unabhängig voneinander, also die behindern sich nicht irgendwie gegenseitig oder sowas, ja, oder beeinflussen sich auf stärkere Weise, als es irgendwelche x-beliebigen Prozesse, die keinen Verwandtschaftsgrad haben, tun würden. Ja. Aber es gibt einen Punkt, wo Vater und Sohn dann doch wieder verbunden sind, und das ist eben bei der Frage, was passiert, wenn so ein Sohn-Prozess beendet wird. Und da ist es in der Unix-Welt üblich, dass man als Vater darauf warten kann, dass ein Sohn-Prozess fertig wird. Und sowas macht zum Beispiel die Shell, wenn sie da ein normales Kommando eingeben und das Kommando bearbeitet wird und wenn es fertig ist, erscheint der Shell-Prompt wieder. Also in der normalen Variante, wo sie ein Programm nicht im Hintergrund laufen lassen, sondern einfach als Vordergrundprozess starten, da machen Sie genau sowas, dass die Shell praktisch darauf wartet, dass das Kommando fertig ist und erst dann Ihnen wieder einen Eingabeprompt anzeigt. Und das macht man so, also zunächst mal normal das Erzeugen vom Sohn. Ja, hier der Sohn-Prozess macht jetzt in dem Programmierbeispiel nichts Besonderes, der wartet 2 Sekunden, also schläft 2 Sekunden und gibt dann eine Meldung aus und ist dann fertig. Und in dem Vaterprozess geben Sie hier auch eine Meldung aus und sagen, ich bin der Vater, und dann sagen Sie wait. Und dieser Wait-Aufruf, der sorgt dafür, dass der Vaterprozess an der Stelle blockiert und abwartet, bis der Sohnprozess beendet ist. Ja, das heißt, wenn wir uns überlegen, wie der Ablauf wäre, es geht los hier am Anfang, Fork, der Prozess wird verdoppelt. Ja, und dann haben wir einen Prozess, der wird nur den oberen Teil ausführen und einen, der wird nur den unteren Teil ausführen. Und es ist relativ egal, mit welchem wir anfangen. Nehmen wir mal an, dass wir hier oben anfangen, der wird dann erstmal 2 Sekunden warten. Ja, in der Zwischenzeit kommt dann natürlich der dran, der gibt seine Information aus, dass er der Vater ist und sagt dann Wait. Und das heißt, dass er erstmal nicht weiterläuft, ja, der wartet ab. Irgendwann sind diese 2 Sekunden rum, dann kommt wieder der Prozess hier oben dran, gibt noch den Hinweis aus, ich bin der Sohn. Ja.
Wieso ist das denn so, dass das Ganze auch 2-mal durchlaufen wird? Also ich hätte jetzt gedacht, das wird sequenziell alles abgearbeitet und diese Variable PRD, die oben ist, die bekommt einfach einmal den Wert zurück von dem erzeugten Sohn durch das Fork-Kommando.
Ja, was meinen Sie jetzt mit 2-mal durchlaufen?
Dann kommt es ja gar nicht in den LS2 rein, weil die Variable PRD ist mit der PRD von dem Sohn befüllt. Und dann läuft es nur in das Oberrein, weil es ist ja schließlich nicht 0.
Ja, aber den Prozess gibt es ja jetzt 2-mal. In einem, wir haben den Vaterprozess, nachdem er Fork gemacht hat, gibt es eine Kopie, die der Sohnprozess ist. Die sind jetzt beide da. Beide Prozesse wollen laufen.
Aber der wird doch gar nicht ausgewertet, weil die PRD hat ja den Wert von dem Sohnprozess.
Im Vaterprozess hat es die PID vom Sohnprozess und im Sohnprozess hat es den Wert 0.
Aber das wird ja trotzdem nicht zweimal durchlaufen, das Ganze.
Es wird, also nichts hiervon wird doppelt ausgeführt. Ja? Es wird entweder das ausgeführt oder es wird das ausgeführt. Es wird nicht beides, weil es ist natürlich die Bedingung PID gleich 0 ist entweder wahr oder nicht wahr. Und im einen Prozess ist sie wahr und im anderen Prozess nicht.
Ja, aber die Funktion main, die wird einmal aufgerufen und ausgeführt. Davon gehen wir jetzt mal aus main.
Ja.
Und dann wird zuerst die Anweisung mit der Fork-Funktion ausgeführt,
ja,
und liefert dann an die Variable PID die Nummer von dem Sohnprozess zurück.
Im Vater. Aber gleichzeitig gibt es ja auch den Sohnprozess. Und da wird 0 zurückgegeben.
Ja, aber der durchläuft ja nicht das Ganze.
Doch, der läuft genauso weiter. Sie haben, nachdem Sie die Anweisung Fork ausgeführt haben, haben Sie 2 Prozesse. Und beide sind in der Situation, ich komme gerade aus Fork zurück.
Aha. Der läuft das dann noch 2-mal weiter da unten, die Bedingung?
Ja, dieses Fork macht wirklich eine Prozessverdopplung. Und die Kopie ist genauso gut wie das Original. Der einzige Unterschied, außer dass auch die Prozess-IDs ja unterschiedlich sind, weil wir jetzt 2 Prozesse haben, aber der einzige direkt spürbare Unterschied ist, dass der Rückgabewert vom Fork unterschiedlich ist. Und das ist genau der Trick, woran Sie erkennen, bin ich der Vater oder bin ich der Sohn?
So, da an der Stelle wird dann quasi auch der restliche Code von dieser Main-Funktion doppelt ausgeführt. Einmal vom,
ja,
Sohn, einmal vom Vater.
Ja. Wenn ich also hier keine Fallunterscheidung machen würde, das Übliche ist halt, dass man den Rückgabewert von Fork auswertet und auf Basis davon eine Fallunterscheidung macht. Um zu sagen, wenn ich der Vater bin, will ich dies tun, wenn ich der Sohn bin, will ich das tun. Das müssen Sie aber nicht. Sie können auch ohne If-Konstruktion einfach irgendwas weitermachen. Das würde dann in dem Fall identisch doppelt ausgeführt. Ja, wenn Sie also das denkbar einfachste Programm schreiben, ja, gib mir eine Shell. Jetzt kommt wieder der Trick, ob ich das größer kriege. So. Ja, wenn ich also Folgendes mache, ich mache nur ein Fork und dann ein Printf, hallo. Das wäre das Einfachste, was man mit Fork machen kann, wo ich keine Fallunterscheidung mache. Ich frage nicht mal den Rückgabewert ab. Ja? Und wenn ich das kompiliere und dann laufen lasse, dann sehen Sie, es gibt einfach zweimal Hallo aus. Ja, nochmal den Code dazu. Ja, es wird ein Fork gemacht, dann kommt das Hallo. Und weil der Fork bewirkt, dass ich zwei Prozesse habe und ich keine Fallunterscheidung mache, kriege ich eben das.
Ja. Wenn ich eine Schleife drin hätte, würde ich sagen Hallo 1 und Hallo 2, dann würde ich halt jemand den welchen Schleife ich lang, das ausgeben.
Eine Fallunterscheidung meinen Sie? Ja. Genau, das können wir auch noch kurz machen.
Wenn er dann nochmal vorkommen würde, dann würde es viermal Hallo rausschreiben. Nach dem Fork, wenn es zweimal kommen würde.
Ja. Genau. Wenn ich also sowas mache. Jetzt kommt Hallo und Test. Und Sie können sich nicht mal darauf verlassen, dass das in dieser Reihenfolge kommt. Ich kann das jetzt noch mehrmals wiederholen, es wird wahrscheinlich immer in der Reihenfolge sein, aber es gibt keine Garantie, dass Sie wissen, ob der Vater oder der Sohn zuerst ausgeführt wird. Ja, wenn wir nochmal anschauen, wie das hier gemacht war, ich weiß nie, ob Test auf 0, wie das genau funktioniert, deswegen schreibe ich das noch eben rein. Also ordentlicher macht man es ja so.
So.
Ja, Sekunde. Genau, also Test und Hallo. Hier bei Fork gleich 0 haben wir ja gesagt, da bin ich im Sohn. Das heißt, der Sohn wäre Hallo gewesen und der Vater wäre Test. Und es wird also zuerst der Vaterprozess und dann der Sohnprozess ausgeführt in dem Fall. Ja, Ihre Frage ist?
Also, ja, wenn man eine Vorschleife über einen Fork macht, was dann passiert? Also zehnmaliges Ausführen von einem Fork.
Ja, was meinen Sie, was dann passiert?
Ich hätte jetzt geschätzt, dass ich 10 Sünde zu einem Vater mache.
Nee. Nee. Fork,
10 hoch 10,
ja, 10 hoch 10 ist zu viel, aber hoch ist gut.
Was haben wir denn kopiert? 10 mal kopiert.
Ja, ja, aber was kopieren Sie? Beim zweiten Fork, beim ersten Fork kopieren Sie ein Programm und haben dann 2. Und beim zweiten Fork?
Das zweite kopiert. Wieder 2 und der erste kopiert.
Aber 3. Nee, es werden beide kopiert. Warum wollen Sie nur einen kopieren? Nee, da habe ich 4. Im dritten Fork habe ich 8. 2 hoch 10 Prozesse kriege ich, wenn ich 10 mal forke. Ja.
Irgendwann ist mal eingeklopft bei mir. Es scheint ganz schön zu machen, sagt er. Wir sehen mal kurz an. Also, ich habe den jetzt gemacht. Zack. Der Vater hat die Pit,
ja.
Jetzt und da dauert es ja beim Sleep 7 gehen, jetzt
ja.
Kommt der Sohn.
Ja.
Aber er macht eigentlich schon wieder in der Shell
einen neuen. Ja, dann haben sie das Wait nicht drin.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Das ist genau der Punkt. Wenn Sie das Programm so abtippen, wie es hier steht, und das Wait weglassen, dann wird der Vaterprozess beendet, unmittelbar nachdem er ausgegeben hat, ich bin der Vater. Ja, der ist dann weg. Und der Sohnprozess, der noch läuft und der da 2 Sekunden in der Warteschleife hängt, der ist ja nicht direkt mit der Shell verbunden, aus der Sie das Programm gestartet haben. Deswegen kommt direkt, nachdem der Vaterprozess fertig ist, kommt schon wieder der Shell-Prompt. Weil die Shell merkt, ja, das Ding ist fertig bearbeitet Also zeige ich wieder einen Shell-Prompt an und man kann weitere Befehle eingeben. Und dann kommt nach 2 Sekunden auf einmal noch der Sohn-Prozess und gibt noch was aus und schreibt Ihnen das mitten ins Terminal rein. Das geht auch, während Sie gerade was tippen oder so, dann erscheint es einfach mitten in der Ausgabe. Ja? Das ist also einer der Gründe, weswegen es sinnvoll ist, wenn Sie ein Tool entwickeln, was von der Shell aus aufgerufen wird und irgendwelche Ausgaben macht, dass Sie am Schluss warten, bis alle Sohn-Prozesse auch fertig sind, falls die noch irgendwelche Ausgaben erzeugen, und erst dann praktisch die gesamte Anwendung beenden und wieder zur Shell zurückkehren. Ja? Das heißt, diese Wait-Geschichte macht genau auch die Shell. Wenn Sie in der Shell ein Programm starten, dann wird ein Sohn erzeugt. In dem Sohn wird mit exec dieses Kommando, was Sie ausführen wollen, nachgeladen und läuft dann da drin. Und in dem Vaterprozess steht ein Wait. Und der Wait führt eben dazu, dass gewartet wird, solange bis der Sohn fertig ist.
Hast du jetzt gerade, glaube ich, überhört, der Wait wartet ja auch auf die Enkel, also auf die Söhne von den Söhnen?
Nee, Wait wartet nur auf den Sohn. Ein Enkel ist nicht in dem Sinne direkt verwandt mit einem Vater. Weil das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wenn Sie eben dieses Programm ohne Wait laufen lassen würden, dann zerhaut Ihnen der Sohn-Prozess die Ausgabe in der Shell, weil der Vaterprozess sofort beendet wird. Die Shell hat auf den Vater zwar gewartet, ja, also weil die auch ein Wait gemacht hat. Das, was hier der Vater ist, ist aus der Sicht von der Shell ja der Sohn. Ja, deswegen kann die Shell auf den Vater mit dem Wait warten, aber auf den Enkel kann sie praktisch nicht warten. Ja. Und Wait ist jetzt natürlich ein bisschen einfach. Das wartet einfach darauf, dass irgendein Sohn fertig wird. Und deswegen gibt es auch noch spezielle Funktionen Wait for, wo Sie eine Prozess-ID angeben können. Und dann wartet so ein Aufruf darauf, dass ein bestimmter Sohn fertig wird. Ja, aber das führt natürlich dazu, sagen wir mal, Sie starten 3 Söhne in einer bestimmten Reihenfolge und dann machen Sie so Wait-Aufrufe für die entsprechenden Prozess-IDs in derselben Reihenfolge und tun noch irgendwas zwischen diesen Wait-Aufrufen. Wenn jetzt die Söhne in der falschen Reihenfolge fertig werden, dann müssen Sie praktisch warten, bis sie alle 3 fertig sind, ja, bevor irgendwas anderes passieren kann. Und das wissen Sie vielleicht nicht, wie schnell die fertig werden.
Was ist jetzt das Ergebnis oder die Ausgabe? Also ich bin der Vater, mein Sohn hat die PID sowieso.
Ja, das ist hier ein bisschen dumm umbrochen. Das geht ja hier noch weiter. Hier ist noch das PID als Argument. Ja, also der Vater gibt die Prozess-ID vom Sohn aus, einfach in dieser Zeile, denn die hat er ja in dem Fork-Aufruf in PID bekommen. Und der Sohn-Prozess, der benutzt das PID nicht, weil da steht ja nur 0 drin, das weiß er schon. Der benutzt den Aufruf getPID. Das ist ein System Call, der mir der ihm seine eigene Prozess-ID gibt. Es gibt auch ein getPP-ID, was die Vater-Prozess-ID zurückgibt.
Sie müssten noch ändern, dass man hinterm Vater auch noch dessen Prozess-ID ausgibt. Dann ist perfekt, weil dann sieht man es am schönsten.
Ja. Ja, kann man machen.
Habe ich schon gemacht, ja. Dann
nächstes Skript. Okay. Und wenn wir also jetzt mehrere Prozesse erzeugt haben, das kann man auch sehen, dass das geklappt hat. Na? Indem wir entweder mit PS oder mit PS3 uns die Liste der laufenden Prozesse anzeigen lassen. PS3 ist ein Tool, was das Ganze grafisch ein bisschen darstellt. Also ich glaube, hier ist kein PS3 drauf, genau, deswegen kann ich es Ihnen hier nicht zeigen. Ich könnte nachher mal die virtuelle Maschine starten, da habe ich ein PS3. Also PS3 malt so zeichnerisch halt ein bisschen die Baumstruktur. Und da können Sie sehen, wenn Sie dieses einfache Programm starten, was wir da auf der Folie davor hatten, dass es eben losgeht, die Bash ist die Shell. Aus der Shell heraus haben Sie dieses Programm, das hieß Simple Fork im Beispiel, aufgerufen. Und es hat dann mit Fork sich verdoppelt. Die Kopie heißt genauso. Ja, also ein Programmname ändert sich nicht, wenn Sie den Prozess verdoppeln. Und so stehen die halt da drin. Und wenn Sie die normale Prozessliste, die nicht in Baumstruktur erscheint, mit PS anzeigen lassen, dann sehen Sie auch, es gibt 2 Einträge da drin. Und wenn wir jetzt die Ausgabe noch so anpassen würden, dass hier nicht nur die Prozess-ID steht, sondern auch die jeweilige Vater-Prozess-ID, dann würden wir sehen, dass im zweiten Prozess als Vater-Prozess-ID praktisch die Nummer vom ersten angegeben ist. Also darüber würde dann auch wieder diese Vater-Sohn-Beziehung klar. Aber da hat das PS3 einfach einen Vorteil, wenn es einem nicht darum geht, einfach den Gesamtüberblick zu haben, was gibt es so an Prozessen, sondern wenn man wissen will, wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse, ja, dann kann man sich mit PS3 schön diese Baumstruktur ausgeben lassen und sieht einfach optisch, wie die Verwandtschaften sind.
Sie haben doch GrabSimple, Programm bei Ihnen Simple Fork
heißt, oder? Ja, genau. Ich wollte einfach, dass es nur den nur diese Namen ausgibt.
Was müsste ich dann eingeben, wenn Sie es...
Ja, so wie Sie es genannt haben. Wenn Sie das Ding test.c genannt haben und das Programm Test heißt, dann würden Sie halt GrabTest eingeben. Also grep ist einfach nur ein Tool, was Sachen ausfiltert.
Also sollte dann normales Anzeigen kommen, so wie es vorher ist, oder?
Ja, wenn Sie PS3 bei sich haben, Sie müssen das natürlich machen, also relativ schnell, noch während es läuft. Wenn der Prozess schon wieder fertig ist, dann sind die natürlich nicht mehr in der Liste. Also was ich immer mache bei sowas, eine Möglichkeit ist, dass Sie diese 2 Sekunden draufsetzen auf 10 oder was auch immer Ihnen genug Zeit gibt. Was ich meistens mache, ich habe 2 Terminalfenster direkt nebeneinander. Und außerdem bin ich noch ein Fan von diesem Focus Follows Mouse. Das heißt, ich muss nicht in das zweite Fenster reinklicken, sondern ich ziehe nur den Mauszeiger rüber und dann hat es den Fokus. Und dann kann ich in dem einen Fenster das Programm starten und in dem anderen rufe ich die Prozessliste auf. Und das geht so schnell, dass ich auch mit 2 Sekunden klarkomme.
Das ist eine Taktik, wo man sehr oft aber auch Passwörter von fremden Leuten mitbekommt, wenn sie den Focus Follows Mouse...
Warum?
Auch mal mit der Maus irgendwie kurz an die Maus, man muss gerade das Passwort am reinhacken.
Ach so. Und dann landet es in einem Chatfenster oder sowas.
Ja. Oder Bildschirm
auch. Ja. Also Passwörter habe ich, glaube ich, noch nicht in ein Chatfenster eingegeben, aber Shell-Befehle. Weil ich dachte, ich gebe gerade einen Befehl ein. Okay.
Ja. PS3 ist
auf dem Mac haben sie kein PS3.
Gibt es was Ähnliches?
Eventuell hat PS eine Option, um die Baumstruktur anzuzeigen. Okay. Ja, es wär denkbar. Nee. Sie können, wenn Sie die Port Collection haben, können Sie über Port PS3 nachinstallieren. Mac Ports. Suchen Sie mal nach Mac Ports, das ist so eine Sammlung von Unix Tools, die man unter Linux häufig hat, für Mac halt. Ich habe jetzt kein Netz, deswegen kann ich es nicht schnell installieren. Okay, das war Prozesse erzeugen. Unter Linux, jetzt schauen wir uns noch das entsprechende für Threads an. Und da ist eben der Standard, dass man die POSIX Thread Bibliothek verwendet, die auch einfach pthread genannt wird. Die sollte, wenn Sie generell die Entwicklungsumgebung installiert haben, sollte die auch vorhanden sein. Und es gibt hier auch Funktionen, oder Bibliotheksaufrufe, mit denen Sie neue Threads erzeugen können und wie bei Wait, dass Sie auf so einen Thread wieder warten können. Aber die haben natürlich eine andere Bedeutung. Also die entsprechenden Funktionen, die praktisch Fork und Wait ersetzen in der Thread-Welt, die heißen pthread create und pthread join. Und wenn Sie schon, ich weiß nicht, Sie haben schon sowas wie in Java wahrscheinlich mit Threads gearbeitet, ne? Da wird es auch irgendwas bla 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 create und join, das gibt es da auch. Ja? Und die Bedeutung ist dieselbe. Ja? Es macht genau das Gleiche. Es funktioniert auch hier so, dass Sie bei pthread create praktisch die Funktion angeben müssen, die in dem neuen Thread laufen soll. Das ist bei Java, glaube ich, genauso. Und bei pthread join sammeln Sie einen bestimmten Thread wieder ein, ja, dessen Handle Sie praktisch benötigen. Ja, also Sie kriegen ja, in Java kriegen Sie halt irgendwie ein Objekt, ja, wenn Sie einen neuen Thread erzeugen. Und und dessen Objekt, ja, was nennt man da, den Identifier wahrscheinlich einfach, ne? Den Sie, die Variable, die praktisch das Objekt benutzt. Wie machen Sie es in Java? Was ist jemand auswendig? Wenn Sie so ein, Sie machen ja irgendwie ein Create Thread auch und kriegen da einen Wert zurück vom Typ oder vom also ein Objekt, was irgendwie in diese Thread-Klasse gehört.
Ich von der Klasse Thread her, das war ja
Aber ja. Normal hat man, also man benutzt die statische Klasse, nee, lieber ist noch eine Thread, New Thread übergibt, ein Run-Able, oder man extendet von Thread.
Ja, aber letzten Endes haben Sie auf jeden Fall ein Objekt. Also Sie haben nicht einfach ein Integer oder sowas, sondern Sie haben ein Objekt und dieses Objekt packen Sie in das Join rein, wenn Sie das wieder einsammeln wollen auch, oder? Oder rufen eine Join-Methode von dem Objekt auf, ich weiß nicht, wie es...
Ja, genau. Wenn man
Also machen Sie sowas wie t.join und dann damit wird es eingesammelt. Und das ist halt nicht objektorientiert hier. Ja, das heißt, hier, wenn Sie pthread create angeben, das werden wir gleich im...
Aber, ja? Also thread wird mit Start gestartet in Java.
Okay.
Mit der Methode Start, aber die hat keinen Rückgabewert. Also sie hat einen Void. Also
aha, okay.
Da wird gar nicht, kann man gar nicht sagen, was mit dem jetzt los ist. Da wird ja nur vor allem gesagt, so jetzt kannst du loslaufen, mach mal, aber...
Okay. Ja, Sie haben hier, das ist... Gehen wir schon mal weiter. Also hier ist nur noch der Hinweis, Sie müssen diese Include-Datei einbinden, wenn Sie pthreads verwenden wollen. Und beim Kompilieren müssen Sie das etwas umständlich mit -l pthread angeben, dass Sie die Bibliothek hinzulinken wollen. Der macht es nicht von alleine. Ja, wenn Sie das weglassen, dann gibt es eine Fehlermeldung, dass irgendwelche unbekannten Symbole vorhanden sind. Und die Vorgehensweise ist dann so, das pthread create kriegt als Argument unter anderem die Funktion, die laufen soll. Und bei pthread join können Sie eben auf einen bestimmten Thread warten. Und das wollen wir uns aber direkt im Beispiel anschauen. Um das Ganze jetzt zu machen, gehen Sie einfach hin und Sie definieren irgendwo im Code halt die Funktion, die später in einem eigenen Thread laufen soll. Und die muss hier in dieser Notation void Stern Name der Funktion, so muss die erzeugt werden, damit Sie da als Pointer praktisch drauf zugreifen können. Das ist einfach nur die Funktion. Da steht jetzt irgendwelcher Code drin, das Zeug, was halt später im Thread laufen soll. Und wenn Sie jetzt den Thread erzeugen, dann machen Sie pthread create und Sie müssen vorher eine Thread-Variable erzeugen, das entspricht praktisch einem Thread-Objekt oder sowas in Java. Ja? Das wäre dieses hier. Tatsächlich ist das am Ende auch wieder nur sowas wie ein Integer. Ja? Es ist nur eine ID. Aber... es wird praktisch dann hier als erstes Argument übergeben, dann kommen irgendwelche Optionen, die man dann noch einstellen kann, kann man 0 reinschreiben, dann kommt die Thread-Funktion als in dem Fall drittes Argument und ich glaube dahinter können Sie noch Argumente für die Funktion, also die Funktion kann selber Argumente nehmen, die in dem Thread laufen soll, ja, damit Sie mehrere Threads machen können, die sich unterschiedlich verhalten, weil Sie halt ein Argument an die aufgerufene Funktion noch weitergeben. Und das reicht dann eben aus, um einen neuen Thread zu erzeugen. Und in diesem Thread, also in dieser Variable Thread, wird eben die Information darüber gespeichert, welcher Thread das ist. Ja, es ist also nicht wie bei Fork, wo Sie irgendwie eine ID als Rückgabewert kriegen, sondern die Variable Thread wird verändert. Ja, und nach dem pthread create Aufruf ist daraus halt ein Handle geworden, was Sie benutzen können, um den Thread später noch zu manipulieren. Und das sehen wir dann gleich auf der nächsten Folie im Code, wo wir auch mit Join so einen Thread wieder einsammeln. Ich hoffe, dass das lesbar ist. Wir schauen von hinten. Ist das bei Ihnen überall so kaputt gegangen, in der runtergeladenen Version? Ah ja.
Das war jetzt nicht kaputt.
Bei Ihnen sieht es ordentlich aus.
Ich habe es heute runtergeladen.
Ja.
Ich habe es für Blinde.
Ja. Also versuchen Sie es im Zweifelsfall mal mit der 4:1 Version, wenn es bei der normalen komisch aussieht. Es kann auch sein, dass Sie eine frühe Version runtergeladen haben. Ich hatte das Zeug irgendwann online gestellt und dann später nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen, weil es einen Grafikfehler in der Darstellung von dem Programm gab. Das war so nach links oben rausgeschoben. Also wenn Sie das nicht ordentlich auf Ihrer Folie haben, dann laden Sie den Foliensatz nochmal runter. Das sollte dann behoben sein. Ja, also was haben wir hier? Am Anfang werden einfach nur zwei Funktionen definiert. Das sind die, die nachher in zwei Threads laufen sollen. Ja, die machen nichts Spannendes. Die geben in einer Schleife 10-mal aus, Thread 1 sagt Hi, beziehungsweise der zweite sagt, Thread 2 sagt Hallo. Ja, das ist einfach nur, damit man die unterscheiden kann und dass sie ein bisschen beschäftigt sind und irgendwas tun. Die machen nämlich nach jeder Ausgabe noch ein Sleep 1. Das heißt, jeder von diesen Prozessen ist, oder von diesen Threads wird 10 Sekunden beschäftigt sein. Dann haben wir das Hauptprogramm. Im Hauptprogramm müssen wir zwei Thread-Variablen deklarieren, weil wir zwei Threads erzeugen werden. Ja, es ist keine gute Idee, dieselbe Thread-Variable zweimal zu verwenden. Ich glaube, das würde nicht mal funktionieren. Der würde sagen, das Ding ist schon initialisiert. Falls es doch irgendwie funktionieren sollte, wäre halt dann die Information über den ersten Thread weg. Ja, dann machen wir zweimal Erzeugen dieses Threads, ja, jeweils mit pthread create. Das ist also einmal hier und einmal da oben. Und in jedem Fall wird halt die korrekte Thread-Variable und die korrekte auszuführende Funktion angegeben. Ich habe es jetzt irgendwie einfach symmetrisch gemacht, zwei Variablen und zwei Funktionen und die einander zugeordnet. Es hindert sich aber auch keiner daran, die gleiche Funktion in zwei Threads einfach doppelt auszuführen. Ja, falls Sie irgendwas haben, was eben mehrfach bearbeitet werden soll. Aber damit wir die beiden Threads unterscheiden können, habe ich sie eben unterschiedliche Funktionen ausführen lassen. Und ja, das Ganze ist jeweils mit so Tests, um zu gucken, ob das Erzeugen vom Thread auch funktioniert hat. Unmittelbar nach dem Erzeugen laufen diese Threads auch. Sie müssen denen nicht irgendwie nochmal so ein Start oder sowas Signal geben, sondern wenn Sie pthread create sagen, dann wird der Thread nicht nur erzeugt, sondern der ist auch aktiv, der läuft direkt los. Na, wenn Sie also wollen, dass der noch irgendwie wartet auf was, dann müssen Sie das in der Thread-Funktion implementieren, dass er nicht direkt startet. Und dann ist jetzt hier einfach nur mal ein Sleep 5. Das ist so angelegt, dass das praktisch in der Hälfte der Laufzeit von diesen beiden Schleifen ist, die ja jeweils ungefähr 10 Sekunden unterwegs sind. Dann gibt er mal eine Zwischenmeldung aus und sagt, er ist noch da. Und dann am Ende sammle ich mit pthread join die beiden Threads wieder ein. Und da sehen Sie, dass ich da wieder diese mythread 1 und mythread 2 Variablen verwenden. Ja. Wenn Sie die umdrehen würden, dann warten Sie halt auf den anderen Thread zuerst. Und ja, wenn man das jetzt laufen lässt, dann wird halt einfach durcheinander die Ausgabe von diesen beiden Funktionen erscheinen. Also da steht dann mal Thread 1 sagt Hi, dann Thread 2 sagt Hallo und das kommt in irgendeiner willkürlichen Reihenfolge. Ja, das kann man nicht vorhersagen, wie das genau aussehen wird. Und in der Mitte taucht irgendwo noch diese Meldung auf, bin noch da. Und am Ende werden die beiden Threads halt eingesammelt und dann kriegen Sie am Schluss jeweils noch den Hinweis, dass die Threads wieder weg sind und dann können Sie mit Exit aus dem Programm rausgehen. Ja, und es ist praktisch üblich, dass man diese Join-Funktion auch verwendet. Also man soll, wenn man das Programm beenden will, mit Join die ganzen Threads einsammeln. Wobei es nicht zwingend der Hauptthread ist, der das Ganze macht. Weil Sie können pthread join über irgendwelche Spiele an den Parametern auch so verwenden, dass es einen beliebigen Thread joint praktisch. Ja, und damit können Sie, wenn Sie jetzt ein sehr komplexes Programm mit vielen Threads haben, können Sie einen extra Join-Thread machen. Also einen Thread, der nur dazu da ist, andere Threads zu joinen. Denn wir haben innerhalb der Threads ja keine Hierarchie. Also alle erzeugten Threads sind praktisch auf gleicher Ebene wie das Hauptprogramm. Ja, das Hauptprogramm weiß zwar irgendwie, dass es das Hauptprogramm ist, aber vom Prinzip, das ist nicht so eine Vater-Sohn-Beziehung, sondern die sind im Grunde gleichwertig. Und deswegen kann auch ein fremder Thread hingehen und die übrigen einsammeln. Ja, er muss halt nur wissen, Also ja, eventuell muss er wissen, welche es sind. Also könnte sein, dass er die Variablen kennen muss. Wenn es ihm egal ist, wenn er einfach nur ein Aufräum-Thread ist, der alle anderen nimmt, dann kann er auch zum Beispiel einfach durchzählen und sagen, ich weiß, im Verlauf des Programms werden 100 Threads gestartet und ich laufe so lange, bis ich 100 davon wieder eingesammelt habe und dann ist gut. Ja, das ist auch der wesentliche Punkt, den ich jetzt gerade schon genannt habe. Bei POSIX-Threads und auch generell in anderen Modellen bei Threads ist es so, dass es nicht diese Vater-Sohn-Beziehung gibt. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Prozessen und Threads. Es gibt da diese Verwandtschaftsverhältnisse nicht. Und das ist auch recht vernünftig, wenn man sich vorstellt, die leben ja alle im selben Speicherbereich. Also die gehören alle irgendwie zusammen. Und deswegen haben sie also dieses Konzept, wer jetzt wen erzeugt hat, einfach nicht. In dem Moment, wo Threads da sind, sind sie halt da und sind praktisch wie ja, Geschwister oder sowas, um diese Analogie da mitzuführen. Und ja, wenn sie eben auf einen bestimmten Thread warten wollen, dann brauchen sie immer dessen Thread-Variable. Wenn sie einen beliebigen Thread einsammeln wollen, dann geht es auch ohne die Variable. Wenn man sich das Ganze dann auf einem Linux-System anguckt, wenn man so ein Multithreaded-Programm gestartet hat und schaut, was macht das, dann sieht man zunächst mal in der Prozessliste nur einen Eintrag. Also auch wenn ich einen Prozess, der aus 10 Threads besteht oder so, laufen lasse, dann erscheint er zunächst mit einer einzigen Zeile nur und hat halt die üblichen Informationen. Wenn Sie aber spezielle Optionen für das PS-Tool verwenden, und die entscheidende ist hier dieses große L, also minus groß L, das steht für Lightweight Process, also leichtgewichtiger Prozess, das ist die Linux-Bezeichnung für Thread, dann kriegen Sie alle Threads angezeigt. Ja, Sie sehen schon hier aus dem einen Programm sind jetzt hier 3 Einträge geworden. Also das ist wieder ein bisschen dumm umbrochen hier in der ersten Ausgabe. Die Command-Spalte, die enthält halt das Wort Thread. Ja, so hieß das Programm. Das sollte eigentlich da hinten noch drunter stehen. Und hier unten sehen Sie jetzt, es sind jetzt auf einmal 3 davon vorhanden. Und durch diese spezielle Art der Ausgabe in der Prozessliste kriegen Sie auch noch zusätzliche Informationen. Es gibt hier die Prozess-ID. Die sieht genauso aus wie vorher, ja, also wie in der normalen Ausgabe. Und Sie sehen auch, die ist immer gleich. Hier im Beispiel 12.166, ja, da steht dreimal dieselbe Prozess-ID, weil es eben ein und derselbe Prozess ist. Ja, die Threads gehören alle zu einem Prozess. Entsprechend ist auch die Vaterprozess-ID-Spalte nicht weiter erhellend. Also da steht halt die Vater-ID drin, die auch gleich sein muss, weil es ja auch derselbe Prozess jeweils ist. Und dann kommt aber eine neue Spalte LWP, Lightweight Process, und da steht praktisch eine Thread-ID drin. Ja, also ich denke, Sie sollten sich nicht die Bezeichnung Lightweight Process ID merken, weil die ist irgendwie länglich. Ja, nennen Sie das Ding einfach Thread ID. Das ist die ID des Threads. Und da sehen Sie, die weichen ab. Der hat hier die 66, 67 und 77. Und ja, das heißt also, die 3 Dinger sind zu unterscheiden, weil es eben wirklich 3 verschiedene Threads sind. Aber sie haben alle dieselbe Prozess-ID. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass der erste Eintrag, diese Zahl, die taucht auch hier auf. Ja, das heißt, wenn Sie einen Prozess neu starten, der noch nicht multithreaded ist, ja, der also am Anfang nur einen Thread enthält, dann hat dieser erste laufende Thread, wo praktisch die Main-Funktion drin ausgeführt wird, da stimmen Thread-ID und Prozess-ID überein. Und das Ganze zerfällt dann oder fällt auseinander erst in dem Moment, wo Sie weitere Threads starten. Also wenn Sie pthread create das erste Mal aufgerufen haben, dann haben Sie einen neuen Thread, der eine eigene ID kriegt, dessen Prozess-ID sich aber nicht verändert. Ja. Und außerdem gibt es hier noch eine Spalte NLWP, Number of Lightweight Processes, also Anzahl der Threads, wo Sie dran erkennen können, halt, wie viel es insgesamt gibt. Ja.
Ich kann aber nicht mit Bild entschlüsseln, Thread direkt abschießen. Oder? Also wenn ich einen abschießen würde, dann würde ich auch so den Prozess wahrscheinlich mitnehmen.
Sie nehmen den ganzen Prozess mit, genau. Ja. Ich glaube, ich habe dazu... Nee, ich habe keine Übungsaufgabe dazu, weil das es kommt noch irgendwann. Vielleicht mache ich sie dann auch doch nicht, weil wir das jetzt schon beantwortet haben. Also wenn Sie eine Thread-ID verwenden bei einem Kill-Aufruf und das nicht die Prozess-ID ist, sondern einfach die von irgendeinem Thread, der dazugehört, dann schießen Sie den ganzen Prozess damit ab. Ja, weil es ergibt keinen Sinn, einen einzelnen Thread zu beenden. Das ist dasselbe Spiel wie das mit dem Suspendieren, wo ich gesagt habe, es gibt diese verschiedenen Prozesszustände, die gibt es nicht alle auch als Thread-Zustand, weil es keinen Sinn hat, einen einzelnen Thread anzuhalten und die anderen weiterlaufen zu lassen. Ja, dann ist halt nochmal wichtig, wenn man sich diese beiden unterschiedlichen Vorgänge des Erzeugens anschaut, grundsätzlich hat das natürlich was miteinander zu tun, ob ich mit Fork einen neuen Prozess mache oder mit pthread create einen neuen Thread. In jedem Fall erzeuge ich irgendwas, was relativ unabhängig von dem, was vorher da war, arbeiten kann, ja, wo also irgendwas dann ausgeführt wird. Aber konkret unterscheiden sich die Dinge natürlich stark, weil sie bei Fork sich wirklich einfach dieses Modell klar machen müssen, dass sie eine identische Kopie erstellen und sich von dem Moment des Forks an die Dinge einfach doppelt weiter bewegen und es dann zu einer, möglicherweise, wenn sie eine Fallunterscheidung machen, zu einer Gabelung kommt. Ja? Daher kommt dieses Fork. Fork ist ja Englisch für Gabel. Und die Idee ist einfach, dass sie eine Gabelung haben. Sie haben am Anfang einen Prozessverlauf und dann kommt ein Fork und dann läuft es in zwei Richtungen weiter. Ja? Weil das Klassische eben ist, dass nicht beide Prozesse dasselbe anschließend tun, sondern der Vater macht halt was anderes als der Sohn. Ja, da kommt dieses Modell her. Aber sie haben eben bis zu dem Fork einen gemeinsamen Weg gehabt und laufen ab der Stelle weiter. Das entspricht dieser Gabel-Idee. Und das haben sie beim Thread nicht, weil beim Thread geben sie explizit ja eine Einsprungadresse an, wo irgendwas Neues beginnt. Also sie springen immer in den Anfang irgendeiner Funktion rein. Ja, Sie können keinen Thread erzeugen, der wie bei Fork auch einfach an derselben Stelle weiterarbeiten würde. Ja. Das wäre auch aus verschiedenen Gründen gar nicht so einfach. Wenn Sie versuchen würden, sowas wie pthread create eine Semantik zu geben, wie Fork sie hat, also dass Sie sagen würden, ich mache mein eigenes, nennen wir es mal Fork Thread oder sowas, ja, ich entwickle ein Fork-Thread und das Fork-Thread soll so arbeiten, dass der neu erzeugte Thread an derselben Stelle weiterarbeitet. Und wenn Sie dann auch so eine Geschichte machen würden, dass Sie sagen würden, Variable gleich Fork-Thread, ja, und da soll zurückgegeben werden irgendeine ID, dann haben Sie schon das Problem, dass diese Variable in beiden Threads ja denselben Speicher meint. Ja, weil Threads ja keinen eigenen Speicher haben. Das heißt, dieses Modell, wie wir es bei Fork haben, dass die Variable unterschiedliche Werte enthält, diese PID-Variable, ja, das funktioniert ja nur, weil es getrennte Prozesse sind nach dem Fork, die eigene Speicherbereiche haben und die damit den Rückgabewert von Fork auch unterschiedlich speichern können. Das geht so einfach gar nicht. Es gibt zwar auch in Threads sowas wie Thread-lokale Variablen, die müssen Sie aber explizit deklarieren und das ist dann ein bisschen Frickelei. Also da, wenn man sich das überlegt, es würden verschiedene Probleme entstehen, wenn Sie versuchen würden, sowas wie Fork zu machen mit Threads. Ja? Deswegen ist eben das Standardmodell, dass man immer in eine Funktion reinspringt und die abarbeitet. Und wenn die Funktion beendet ist, dann endet halt auch der Thread. Ja? Also aus so einem Thread gehen Sie einfach mit einem Return ganz normal raus und dann ist der Thread ist dann weg. Das ist jetzt schon ein bisschen vorausschauend, weil wir nachher noch kurz über Kernel-Threads sprechen wollen. An der Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, dass man einfach unterscheiden muss, wovon man spricht. Also wenn wir POSIX-Threads meinen, dann sind wir immer im Userland praktisch da, wo Sie Ihre eigenen Anwendungen schreiben und die Thread-Bibliothek verwenden können. Und im Gegensatz dazu gibt es eben auch Kernel-Threads oder Kernel-Level-Threads, die was ganz anderes machen und die Sie als Anwender praktisch nicht selber erreichen können. Ja, die Thread-Bibliothek, die Sie verwenden, die macht vielleicht irgendwas mit den Kernel-Level-Threads, aber Sie selber machen nichts mit den Threads, weil die Kernel-Level-Threads einfach für Sie auf Anwender- oder Programmiererebene, wenn Sie nicht jetzt gerade Betriebssystemcode programmieren, sondern eine normale Anwendung entwickeln, dann sind diese Kernel-Threads für Sie nicht sichtbar. Ja, da kommen Sie nicht dran. Und ist einfach nur wichtig, dass man weiß, es gibt beides. Was das jetzt mit dem Clone da auf sich hat, da komme ich nachher noch dazu. Das ist eine Funktion im Linux-Kernel, die einen neuen Thread erzeugen kann. Und es ist eben so, dass Sie auf jedem Unix-System, wo Sie diese POSIX-Thread-Bibliothek haben, dass das Ganze natürlich irgendwie so umgesetzt werden muss, dass es halt die vorhandene Thread-Technologie des Kernels verwenden kann. Aber wie genau es das macht, muss man nicht wissen. Und dafür gibt es eben diese POSIX-Bibliothek, dass es einheitliche Funktion hat. Ja, das ist jetzt nur aus der Sicht des Entwicklers. Wir wollen teilweise dann schon wissen, wie es im Kernel auch funktioniert. Ja, aber für den Anwendungsentwickler spielt es keine Rolle, weil eben zum Beispiel die Thread-Mechanismen auf einem BSD-System ganz anders aussehen als die unter Linux. Und es spielt aber keine Rolle, weil derselbe Code, der die POSIX-Threads verwendet, auf der einen wie auf der anderen Plattform läuft. Ich glaube, an der Stelle sind wir genau Halbzeit, dann machen wir jetzt das Päuschen.